Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 27. Mai 2013 zum Thema Intuition, die Macht des Unbewussten. Zu Gast ist Kurt Matzler, Professor für strategisches Management an der Uni Innsbruck. Gastgeberin ist Constanze Wimmer.
Guten Abend, herzlich willkommen im Kepler Salon. Zu Intuition, die Macht des Unbewussten. Ihr Interesse ist übergroß. Ich glaube, wir schaffen es, aber es wird getan, was wir können, damit Sie hier noch eine Sitzgelegenheit ergattern. Hören können Sie uns überall gut, weil es auch einen Lautsprecher hinaus an die Bar gibt. Also, falls Sie uns nicht sehen, seien Sie nicht traurig. Sie können dafür ganz relaxed ein Glas Wein in der Hand haben und draußen zuhören. Im allerschlimmsten Fall, aber ich glaube, es geht eh mehr oder weniger. Es gibt ein paar Regeln des Kepler Salons. Viele von Ihnen waren wahrscheinlich schon ganz oft hier und hören das jetzt zum x-ten Mal. Manche sind aber vielleicht doch gerade heute zum ersten Mal da. Insofern bitten wir sehr herzlich, wenn Sie sich anschließend nach dem Vortrag unseres heutigen Gastes in unsere Diskussion involvieren, bitte warten Sie, bis Ihnen ein Mikro gebracht wird. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass wir Sie alle besser verstehen können, sondern auch damit, dass die Veranstaltungen des Kepler Salons zum Nachhören auf der Homepage zu finden sind. Das funktioniert aber nur, wenn Sie vorher in ein Mikro sprechen. Das versteht man Sie auch. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Constanze Wimmer. Ich unterrichte an der Bruckner Uni. Das heißt, ich bin heute der völlige Laie als Moderatorin unserer heutigen Veranstaltung. Ich habe mit Betriebswissenschaft, mit Wirtschaftswissenschaften kaum was am Hut. Musiker bilden sich ja ein, dass sie von Intuition besonders viel verstehen. Sie bilden sich auch ein, dass sie von der Macht des Unbewussten viel verstehen. Aber das jetzt in Verbindung zur Wirtschaft interessiert mich brennend und ich bin mindestens so gespannt wie Sie, was ich da heute alles dazu lernen werde. Nun endlich zur Vorstellung des Gastes. An meiner Seite Professor Dr. Kurt Matzler. Er ist zu uns gekommen jetzt von der Uni Innsbruck, wo er eine Professur für strategisches Management hat und auch Leiter eines Executive MBA-Programmes ist am MCI, was immer das ist, das erzählt er uns vielleicht noch.
Management Center Innsbruck.
Innsbruck. Aber er ist nicht nur ein Theoretiker, sondern auch ein Praktiker. Er ist nämlich Partner von IMP. Da können wir jetzt raten und Sie sind wahrscheinlich schon recht nah dran. Es ist auf jeden Fall ein internationales Consulting-Unternehmen, dem er auch beratend zur Seite steht. Er hat viel Zeit in Amerika verbracht mit zahlreichen Gastprofessuren. Die haben ihn von Pennsylvania nach Connecticut, nach Missouri geführt. Er war auch an der Uni in Mailand zu Gast. 2011 war er der Co-Autor eines ganz, ganz spannenden Buches, und zwar The Innovator's Dilemma. Das hat er gemeinsam herausgegeben mit Professor Clayton Christensen. Und ich habe recherchiert, das Buch gehört zu den 100 besten Wirtschaftsbüchern aller Zeiten. Ja, ich könnte Ihnen jetzt noch Preise vorlesen, die er alle gewonnen hat und weitere Publikationen, an denen er beteiligt ist. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal in dieser ersten Runde, weil wir sind sicher alle ganz gespannt auf den Vortrag. Dazu jetzt auch noch ein winziges Detail. Das wird heute ein bisschen länger dauern als normal. Das heißt, wir werden ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten zuhören, was es zu diesem Thema zu sagen gibt und uns dann in eine Diskussion involvieren. Er hat einfach so viel mitgebracht, dass es unglaublich schade wäre, das auch nur ein bisschen abzukürzen. Das wäre es von meiner Seite. Nun ist das Wort ganz bei ihm und ich darf mich hinsetzen.
Danke. Ja, schönen guten Abend. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Danke für die Vorstellung. Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, so viel Weihrauch verrußt die schönste Kirche. und Vorschusslorbeeren sind immer gefährlich, weil dann die Latte hochgelegt wird. Ich bedanke mich vor allem, dass ich zu einem Thema sprechen darf, das eigentlich nicht bei einem Betriebswirten zu Hause ist, Intuition. Weil wenn Sie sich die Management-Lehrbücher anschauen und sich anschauen, wie der Idealtypus eines Managers beschrieben wird, dann steht da drinnen, dass das ein sachlich, analytisch orientierter, objektiv entscheidender Manager ist. Aber die Realität, glaube ich, ist ganz eine andere. Ich möchte Ihnen ganz kurz darstellen, wie ich als Betriebswirt, nämlich sachlich, analytisch und objektiv denkender Mensch, zu dem Thema Intuition gekommen ist. Wir haben vor ein paar Jahren eine große Strategiestudie durchgeführt bei, ich hoffe, Sie können da ein bisschen was erkennen, die Details sind da jetzt nicht wichtig, da sind nur ein paar Kreise mit ein paar Pfeilen drauf, das ist ein statistisches Modell, das Sie da sehen, aber der Inhalt ist eigentlich unwichtig. Wir haben vor ein paar Jahren eine große Strategiestudie durchgeführt, um herauszufinden, was den Erfolg eines Unternehmens ausmacht. Und da haben wir weit über 1000 europäische Unternehmen untersucht und statistisch berechnet anhand unterschiedlichster Variablen, was den Erfolg beeinflusst. Und Sie sehen, das ist ein komplexes statistisches Modell. Da ist Innovation drinnen, der Marktanteil, die Kernkompetenzen, Leadership, Unternehmenskultur und so weiter. Und was Sie jetzt nicht gut erkennen können, ist, da ganz rechts steht Unternehmenserfolg und da steht ein R-Quadrat. Und dieses R-Quadrat drückt aus, wie viel Prozent des Erfolges durch all diese Variablen, die wir da untersucht haben, erklärt wird. Und das ist 48%. Und wir waren da relativ zufrieden mit den Ergebnissen dieser Studie. Das ist für eine wirtschaftswissenschaftliche Studie ganz in Ordnung, wenn man in etwa 50% des Erfolges mit 6-7 Variablen erklären kann. Und wie ich das erste Mal das Ergebnis präsentiert habe vor dem Führungskreis eines oberösterreichischen Unternehmens, da waren in etwa 40 Top-Manager da, und das Modell dargestellt habe, kam sofort nach Ende meines Vortrages eine Frage oder ein Kommentar. Und zwar stand einer auf und sagte, Herr Matzler, Sie erklären 50% des Erfolges mit diesem statistischen Modell. Wo sind denn die anderen 50%? Da können wir ja gleich Münze werfen. Im Grunde erklären sie eigentlich fast gar nichts. Dann habe ich ganz langsam geantwortet, damit ich Zeit hatte zum Nachdenken und habe Folgendes gesagt. Nehmen Sie bitte ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber in die Hand und denken Sie über die letzten 10, 20 Jahre Ihrer Karriere nach und über den Geschäftsbereich, den Sie leiten. Und schreiben Sie eine Zahl auf. Schätzen Sie, wie viel Prozent des Erfolges rein zufällig war und wie viel Prozent des Erfolges wirklich geplant war. Ich habe das dann eingesammelt und habe dann ziemlich gestaunt, wie ich das Ergebnis gesehen habe. Da waren ein, zwei dabei, die gesagt haben, 100% war geplant, genauso ist es gekommen, wie es geplant war. Ein, zwei waren dabei, die haben gesagt, 0% war geplant, 100% war reiner Zufall und Glück. Aber die meisten haben gesagt, so 20, 30, 35% des Erfolges war reiner Zufall. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich ganz ein interessantes Muster, weil das waren 40 Leute unabhängig voneinander. Und diese Frage habe ich dann immer wieder gestellt. Und immer wieder kamen so diese Zahlen, Schätzungen aus dem Bauch heraus, so 30%, 40% des Erfolges sind reiner Zufall, das war ganz einfach nicht geplant. Und wie wir dann nachgefragt haben bei diesen Führungskräften, was denn das ist, dieser Zufall, dann sagten viele, ja, das war eigentlich reines Glück. Wir mussten eine Entscheidung treffen und die haben wir aus dem Bauch heraus getroffen. Wir mussten zu schnell treffen, wir haben sie aus dem Bauch heraus getroffen. Da war nicht viel da zum Analysieren, wir hatten wenig Informationen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war einfach die richtige Entscheidung. Das heißt, wir haben intuitiv entschieden. Und wie wir dann uns Management-Literatur nochmal angeschaut haben, haben wir in den Management-Lehrbüchern und Management-Publikationen über Intuition im Management praktisch gar nichts gefunden. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich hochinteressant, weil viele, viele Führungskräfte sagen, Intuition ist das, was sie täglich erleben. Und die Managementwissenschaft beschäftigt sich überhaupt nicht damit. Beschreibt einen Typus eines Managers, den man in der Realität eigentlich gar nicht so findet. Und dann haben wir uns begonnen mit der Literatur auseinandersetzen, hauptsächlich in der Psychologie, und haben ein paar ganz interessante Phänomene gefunden, bis wir dann in der Lage waren zu verstehen, was Intuition ist, was dieses Glück ist, dass dieser Zufall ist, den diese Manager beschreiben, und haben dann ein paar Befragungen durchgeführt, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Starten möchte ich, vielleicht haben Sie es gestern gesehen, Grand Prix von Monaco 1950, Juan Fangio. Und zwar startet er in der Pole Position und ist von Beginn an in der Führung. Und nach der zweiten Runde, vielleicht wenn Sie die Strecke vor Augen haben, da kommen Sie aus diesem Tunnel heraus. Da haben Sie die Möglichkeit zur Beschleunigung, da ist einmal eine Gerade, dann sind die Zuschauertribünen und dann ist eine Kurve und dann kommt man irgendwo hinter der Kurve am Hafen am Meer vorbei. Juan Fangio in Führung kommt aus dem Tunnel heraus und hat jetzt die Möglichkeit, im Rückspiegel sieht er seine Wettbewerber, hat die Möglichkeit zu beschleunigen, 200, 250, 300 km/h, und stellt Folgendes fest, irgendetwas stimmt da nicht. Er wusste nicht was, aber er gemerkt, irgendetwas stimmt da nicht, irgendetwas ist falsch. Und dieses Gefühl wurde so stark bei ihm, dass in dieser führenden Position bei Beschleunigung auf der Geraden, es war kein Hindernis zu sehen, gar nichts, plötzlich abbremste und stehen blieb. Und das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Was er nämlich nicht wissen konnte, weil er keinen Einblick hatte hinter der Kurve gab es eine Massenkarambolage, da waren 11 Autos verwickelt. Was passiert war, war Folgendes, das war ziemlich stürmisch, das heißt, Wellen sind über die Straße geschwappt, die Straße war glitschig und es kam zu dieser Massenkarambolage. Juan Fangio wurde ja nachher gefragt, wie er das denn wissen konnte. Und er hat gesagt, ich wusste es nicht. Das war nur so ein ganz, ganz starkes Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, aber ich konnte beim besten Willen nicht sagen, was es ist. Und das Gefühl wurde so stark, dass ich mich entschlossen habe, in führender Position einfach stehen zu bleiben. Man hat es dann analysiert und hat Folgendes festgestellt. Und mit solchen Phänomenen haben sich dann viele Psychologen beschäftigt. Wenn Sie mit dem Auto 200 km/h unterwegs sind, ich hoffe nur in Deutschland, für Sie, dann entwickeln Sie so etwas wie einen Tunnelblick, eine periphere Wahrnehmung außerhalb. Die Straße wird sehr eng und darauf konzentrieren Sie sich. Das heißt, was rechts und links draußen passiert, nehmen Sie nicht mehr bewusst wahr. Und was man rekonstruieren konnte, war, dass dieser Juan Fangio diese unbewusste Wahrnehmung außerhalb hatte und unbewusst wahrgenommen hat, dass etwas nicht stimmte. Und was er hier unbewusst wahrgenommen hatte, war Folgendes, dass das Bild in dieser peripheren Wahrnehmung dunkel war. Und er wusste, das stimmt nicht. Normalerweise, wenn ich diese Strecke fahre, ist dieses periphere Bild hell. Und plötzlich war es ziemlich dunkel. Und was passiert war, war Folgendes, da waren die Zuschauertribünen. Normalerweise, wenn er die Strecke fährt, schauen alle auf ihn, das heißt, er sieht die hellen Gesichter. Und was passiert war, die Zuschauer auf den Tribünen konnten hinter die Kurve sehen, sahen den Unfall, drehten den Kopf und er sah die Hinterköpfe und das gesamte Bild war dunkel und er wusste ganz einfach, irgendetwas stimmt hier nicht. Routineeinsatz der Feuerwehr in Chicago, sie wird gerufen, ein Haus brennt. Das wurde untersucht von Gary Klein, viele solcher Situationen, Intuition bei Feuerwehrleuten. Routineeinsatz, alles entwickelt sich ganz normal. Ein Kommandant kämpft sich mit 3, 4 Feuerwehrleuten zum Brandherd vor. Sie dringen in das Haus ein, sie legen Schläuche, sie brechen Türen ein und so weiter, kommen in ein Zimmer, wo sie den Brandherd vermuten, beginnen zu löschen. Und plötzlich schreit dieser Kommandant, get out of here, alle sofort raus. Es sind alle sofort rausgelaufen und innerhalb von 2, 3 Sekunden ist das gesamte Haus zusammengebrochen. Der Feuerwehrkommandant wurde gefragt, wie er das wissen konnte. Und er sagte, ich wusste es nicht. Aber ich wusste, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendwas hat nicht in das Muster gepasst. Und was dieses Muster war, das nicht das Typische war, war Folgendes. Es war ungewöhnlich heiß in diesem Raum. Man löschte und die Flammen wurden nicht weniger. Das Feuer machte ziemlich ungewöhnliche Geräusche und er hat einfach gemerkt, irgendetwas stimmt hier nicht. Und was der Grund war, warum das Haus zusammenbrach, war folgendes. Der Feuerherd war genau drunter und Sie kennen diese amerikanischen Häuser aus Pappkartons. Wenn die mal zu brennen beginnen, dann brechen die relativ schnell zusammen. Er hat erkannt, irgendetwas stimmt hier nicht, hatte dieses Gefühl im Bauch und hat danach entschieden. Dieses Beispiel können Sie, Sie sehen, Intuition sehen wir in vielen unterschiedlichen Bereichen. Dieses Beispiel können Sie nachlesen bei Malcolm Gladwell, in seinem Buch Blink. Und zwar gibt es einen Tennis-Coach, Vic Braden, und dieser Tennis-Coach hat ganz eine interessante Fähigkeit entwickelt, nämlich genau in diesem Augenblick, bevor die Tennisspielerin oder der Tennisspieler den Ball trifft beim Aufschlag, kann er sagen, und zwar mit fast hundertprozentiger Sicherheit, ob dieser Tennisspieler einen Doppelfehler macht oder nicht. Und er war selber ziemlich erschreckt darüber, wie das geht, weil diese Tennisprofis ja nicht sehr oft Doppelfehler machen. Und fast mit hundertprozentiger Sicherheit war er in der Lage zu prognostizieren, bevor der Ball getroffen wird, es wird der Doppelfehler oder nicht. Wie ist das zu erklären? Auch das wurde untersucht. Was hier passiert, ist unbewusste Mustererkennung. Und zwar blitzschnell. Er erkennt in diesem Ablauf, er hat es zigtausende Mal gesehen, dass irgendetwas im Bewegungsablauf falsch ist und schließt daraus, dass es zu einem Doppelfehler kommt. Wayne Gretzky, vielleicht kennen Sie Wayne Gretzky, einer der besten Eishockeyspieler der Welt, wurde einmal gefragt, warum er denn so gut ist. Und er hat gesagt, ja, ist eigentlich ganz einfach. Ich skate immer dorthin, wo der Puck sein wird und nicht dort, wo er gerade ist. Ja, und wie schafft er das? Ich weiß es nicht, sagt er. Das ist ein reines Gefühl, das ist reine Intuition. Und wir sehen Intuition in vielen, vielen Bereichen. Anton Zeilinger hat einmal die Wissenschaftswelt überrascht, indem er Folgendes sagt. Er wurde gefragt, warum er so erfolgreich ist. Und er sagte, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht bloß dem eigenen Denken, sondern vor allem dem eigenen Gefühl, der eigenen Intuition vertrauen soll. Und dann auch entsprechend handeln muss. Die Intuition zeigt mir, gibt mir ein Gefühl, in welche Richtung ich weitermachen soll. Das ist eine erstaunliche Aussage eines Wissenschaftlers, eines analytischen Wissenschaftlers mit Weltruf, der sich in seinen Entscheidungen in der Forschung ganz stark von Intuition leiten lässt. Wir haben auch sehr viele Interviews mit Führungskräften gemacht. Einen, der hier in Oberösterreich bekannt ist, Stefan Bierer. Wir haben gefragt, was seinen Erfolg ausmacht. Er hat ja KTM zum Leben erweckt und seinem sehr erfolgreichen Unternehmen gemacht. Und er sagte, wenn ich so darüber nachdenke, muss ich feststellen, dass ich mich bei wirklich schwierigen Entscheidungen letztlich auf mein Gefühl verlasse. Es kommt oft vor, dass die rationalen Argumente dagegen sprechen. Irgendwie lässt mir die Entscheidung dann doch keine Ruhe. Ich wache nachts auf und habe das Gefühl, es doch anders machen zu müssen. Ich mache es dann anders und dann war die Entscheidung richtig. Und da gibt es noch viele Zitate. Steve Jobs beispielsweise, Albert Einstein, Jack Welch, Manager des Jahrhunderts, Vorstand von General Electric für 20 Jahre. Betonen alle, wie wichtig die Intuition in Managemententscheidungen ist. Was ist jetzt eigentlich Intuition? Das lässt sich am besten erklären mit dem Schachspiel. Eines der komplexesten Spiele der Welt. Rein theoretisch sind bei einem Schachspiel mehr Kombinationen möglich, als seit dem Urknall Sekunden vergangen sind. Das muss man sich einmal vorstellen. Unglaublich komplexes Spiel. Aber was noch viel interessanter ist, ist, dass durch die Bank alle großen Schachmeister Folgendes sagen. Sie schaffen es nicht, die Züge durchzudenken. Das ist einfach unmöglich, ist viel zu komplex. Wir lassen uns ganz stark durch Intuition leiten. Und am besten zeigt sich das, wenn beispielsweise ein Schachspieler, einer dieser Großmeister, gegen 50 Personen gleichzeitig spielt, wo sie gar nicht viel Zeit haben zum Nachdenken. Wo sie dann von Gegner zu Gegner gehen, relativ rasch entscheiden und den Zug machen. Und um zu testen, warum diese Schachspieler so etwas können, hat man folgendes Experiment gemacht. Man ging davon aus, dass diese Schachgroßmeister unglaubliches fotografisches Gedächtnis haben. Das heißt, wenn die gegen 50 Leute zugleich spielen, fotografieren die den Spielstand und wenn die dann wieder zurückkommen, sind sie in der Lage, das abzurufen, beziehungsweise auch unterwegs und können darüber nachdenken und können dann die Entscheidungen treffen. Um das zu testen, hat man Folgendes getan. Man hat einen Schachmeister und Novizen folgende Aufgabe gegeben, das war eine große Stichprobe, hat denen gesagt, das ist die Spielkonstellation, prägen Sie sich die Figuren ein, Sie haben ein paar Minuten Zeit, wir räumen dann die Figuren ab und Sie müssen nachher die Figuren genauso aufstellen, wie sie vorher waren. Und die Schachmeister haben in der Regel alle Figuren richtig aufgestellt. Und bei den Novizen waren es vielleicht 5 oder 6 Figuren, die richtig aufgestellt wurden, die anderen waren alle falsch. Da hat man vermutet, das ist dieses fotografische Gedächtnis. Und jetzt hat man ein Gegenexperiment gemacht, man hat Folgendes getan, genau die gleiche Aufgabe, man hat den Experten und den Novizen vor eine Spielsituation gestellt, wo man die Figuren rein nach dem Zufallsprinzip hingestellt hat, das heißt, die Konstellation hat keinen Sinn gemacht, hat abgeräumt und gebeten, wieder aufzustellen, und siehe da, der Experte und der Novize waren in der Lage, genau gleich viele Figuren richtig aufzustellen, 5 oder 6. Was die Psychologen dann daraus geschlossen haben und wie das interpretiert worden war, ist Folgendes. Dass diese Schachspieler eine unglaublich hohe Anzahl an Spielkonstellationen, an Muster im Kopf abgespeichert haben, die sie schnell wiedererkennen. Und zwar unbewusst wiedererkennen. Und wenn sie dann spielen, sehen Sie eine Konstellation, erkennen Muster aus der Vergangenheit blitzschnell wieder und das äußert sich nicht oben im Denken, in der Ratio, sondern in einem Bauchgefühl. Was ist also Intuition? Ist kein magischer sechster Sinn, kein paranormaler Prozess, ist auch nicht das Gegenteil von Rationalität oder Entscheiden nach dem Zufallsprinzip, keine Hellseherei oder Instinkt, sondern ganz im Gegenteil. Im Prinzip, ein bisschen überspitzt formuliert, ist Intuition ein höchst rationaler Prozess. Warum? Was passiert? Das ist blitzschnelles, unbewusstes Abrufen von enormen Erfahrungswissen. Das ist Intuition. Und das wird begleitet durch Emotionen in einer Entscheidungssituation. So, jetzt haben wir mal versucht zu definieren, was Intuition tatsächlich ist. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt, mal herauszufinden, wie intuitiv entscheiden Führungskräfte tatsächlich. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu messen. Wir haben es gemacht über einen Fragebogen, den wir an 653 Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte geschickt haben. In Tirol, breiter Branchenquerschnitt, hauptsächlich Klein- und Mittelbetriebe. Und haben unterschiedliche Aussagen formuliert mit der Bitte zuzustimmen. Ich lese sie jetzt vor, Sie können es wahrscheinlich nicht lesen, wenn Sie weiter hinten sitzen. Nur beispielhaft, wenn ich Entscheidungen treffe, lasse ich mich hauptsächlich von meinem Geschäftssinn, meinem Allgemeinwissen und meiner Intuition leiten. Bei meinen Entscheidungen spielen Gefühle eine wichtige Rolle. Bei Entscheidungen vertraue ich auf meine Reaktionen, mein Bauchgefühl, über eine vorliegende Sache und so weiter. Insgesamt stimmten zwischen 40% und 60% der Führungskräfte und Unternehmer diesen Aussagen zu. Also das ist schon einmal sehr beachtlich, wenn zwischen 40% und 60% zustimmen, dass sie hauptsächlich intuitiv entscheiden, hauptsächlich Emotionen folgen bei der Entscheidung, hauptsächlich aus dem Bauch heraus entscheiden. Interessant ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Frauen entscheiden viel intuitiver als Männer, was allerdings nicht allen internationalen Studien entspricht, weil viele Studien haben da gar keinen Unterschied gefunden. Das hat viel mehr mit dem Rollenbild zu tun, nämlich dass der Mann eher der analytisch ist als Führungskraft, eher das Sachliche und die Frau eher die Gefühlsbetonte. Das heißt, man versucht eher dem typischen Rollenbild zu entsprechen. Insofern würde ich interpretieren, dass Tiroler Führungskräfte sehr, sehr konservativ sind, was ihr Rollenverständnis betrifft. Unternehmensgröße. Ich denke, das ist nicht besonders überraschend. Intuitiv wird mehr in kleineren Betrieben entschieden als in großen Betrieben. Wir können vielleicht nachher darüber diskutieren, warum das so ist. Führungsunternehmer entscheiden viel intuitiver als Manager, als Führungskräfte, als angestellte Führungskräfte. Wir haben dann auch noch folgende Frage gestellt, die uns als Betriebswirte natürlich besonders interessiert hat. Was führt jetzt zum Erfolg? Intuitive Entscheidungen oder analytische Entscheidungen? Dazu haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Unternehmer befragt nach ihrem Entscheidungsstil, analytisch oder intuitiv. Wir haben gleichzeitig erhoben, wie erfolgreich das Unternehmen ist und haben einmal geschaut, wie das zusammenspielt. Und haben im Prinzip vier Entscheidertypen identifiziert. Jene, die sehr intuitiv entscheiden, das sind diejenigen links oben hier. Und weniger analytisch. Dann gibt's welche, die intuitiv und analytisch, das heißt, die beide Ausprägungen, beide Entscheidungsstile stark ausgeprägt haben. Dann gibt's die rein analytischen. Und dann gibt's die eher passiven, das heißt, das sind diejenigen, die sich eher von äußeren Bedingungen in der Entscheidung treiben lassen. Was würden Sie jetzt schätzen, welche Entscheidungstypen sind die erfolgreichsten? Rechts oben. Starten wir mal bei den analytischen. Die sind hinsichtlich aller Kriterien Wachstum, Rentabilität, Innovation, Einführung neuer Produkte und Produktverbesserung ganz leicht über den Durchschnitt. Die passiven, das heißt diejenigen, die sich treiben lassen, sind, das ist nicht überraschend, weit unter dem Durchschnitt. Die intuitiven, das heißt diejenigen, die hauptsächlich intuitiv entscheiden, sind bei Innovationsfragen überdurchschnittlich, bei Wachstums- und Rentabilitätsfragen entweder genau im Durchschnitt oder drunter. Und wenn es darum geht, Prozessverbesserung, das ist etwas sehr Rationales, Effizienz und so weiter, da sind Sie weit unter dem Durchschnitt. Der intuitiv-analytische ist bei allen Kriterien über dem Durchschnitt, außer bei Innovation und Einführung neuer Produkte. Also diese Kombination intuitiv und analytisch scheint zu den besten Ergebnissen zu führen. Das mag jetzt vielleicht nicht so revolutionär klingen, aber ich denke jetzt in den nächsten Punkten, wo ich versuche, ein paar Schlüsse aus diesen Studien zu ziehen, kann ich ganz gut zeigen, warum das so ist. 7 Ratschläge zum Umgang mit Intuition. Erstens einmal, vertrauen Sie Intuition nur, wenn Sie ausreichend Erfahrung auf dem Gebiet haben. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Die Psychologen sagen, mindestens 10.000 Arbeitsstunden Erfahrung auf einem Gebiet, damit ich diese intuitiven Fähigkeiten entwickeln kann, damit ich diese Muster entwickeln kann, die mich dann in der Entscheidung leiten. Wir haben es hier zeigen können, auch empirisch, dass das ist der Anteil intuitiv entscheidender Unternehmer, überdurchschnittlich erfolgreich in Abhängigkeit von der Erfahrung. Das heißt, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung ist der Anteil am höchsten und dann sinkt er mit zurückgehender Erfahrung. Oder umgekehrt, Erfolg steigt mit Erfahrung. Diese 10.000 Arbeitsstunden werden oft übersetzt mit 10 Jahren Berufserfahrung, die jemand braucht, um in einem Gebiet diese intuitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn Sie sich da mal die Praxis anschauen, das ist eine Studie über die Verweildauer von Vorständen in deutschen Aktiengesellschaften. Mitte der 90er Jahre war die durchschnittliche Amtszeit 10 Jahre und die geht permanent zurück. Heute sind wir bei 4,7, sogar ein bisschen drunter, 4,7 Jahren durchschnittliche Amtszeit. Vorstandsvorsitzende in ihrem Amt haben in Deutschland, sagt man im Schnitt, gute 2 Jahre Zeit, um Ergebnisse zu liefern. Wenn sie die Ergebnisse nicht liefern, werden sie sofort ersetzt. Wenn man das jetzt spiegelt mit dem Thema der Intuition, ich brauche mindestens 10 Jahre, und die durchschnittliche Verweildauer, Amtszeit von Vorstandsvorsitzenden geht permanent zurück, dann muss man sich die Frage stellen, wie werden diese Unternehmen geführt? Da gibt es eine Studie von Hermann Simon, der Hidden Champions untersucht hat. Das sind die heimlichen Weltmarktführer, das sind hauptsächlich mittelständische Unternehmen, hauptsächlich in Familienbesitz, die in einer kleinen Nische hochspezialisiert Weltmarktführer sind. Und er hat festgestellt, dass dort die Verweildauer eines CEOs, eines Vorstandsvorsitzenden, im Schnitt 20 Jahre ist. Man weiß auch, dass intern rekrutierte Vorstände viel erfolgreicher sind als extern rekrutierte Vorstände. Es gibt viele Gründe dafür. Das hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das hat damit zu tun, dass man die Netzwerke im Unternehmen hat. Und es hat auch damit zu tun, dass diese Leute den Markt, die Branche kennen, die Erfahrung haben, die Muster kennen und deshalb ganz anders entscheiden können. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen ehrliches Feedback geben. Das ist ganz ein wichtiger Grundsatz. Intuition ist Erfahrungswissen, das heißt, Sie müssen lernen. Das heißt, Sie müssen in jeder Entscheidungssituation Feedback bekommen, richtiges Feedback. Wenn Sie das nicht bekommen, dann können Sie intuitive Kompetenz nicht entwickeln. Kennen Sie den Erich-Honecker-Effekt? Kann man nachlesen bei Berthold Beitz in seiner Biografie. Und zwar Erich Honecker sagt Ihnen natürlich etwas, das war kurz vor der Wende in der DDR, wurde Erich Honecker eingeladen, Greifswald zu besuchen, und zwar zur Neueröffnung des Doms. Und wie er da, wie gesagt, kurz vor der Wende durch Greifswald fährt, staunt er, das ist eines der wenigen öffentlich zugänglichen Bilder, Fotos, staunt er, wie schön die Stadt ist, in strahlenden und frischen Farben, aufwendig renoviert, schöne Jugendstilbauten, eine wunderschöne Stadt. Und staunt darüber, wie prächtig sich Greifswald entwickelt hat unter seiner Führung der damaligen DDR. Die Realität hat anders ausgeschaut. Viele Jahre später, nach diesem Besuch, konnte man noch ganz klar die Route erkennen, die Honecker durch Greifswald genommen hat, nämlich ein paralleler Straßenzug. Ich habe lange recherchiert in den Archiven. Ein paralleler Straßenzug hat so ausgesehen. Vollkommen verwahrlost heruntergekommen. Was ist passiert? Die SED-Funktionäre haben Erich Honecker Greifswald so präsentiert, wie sie glaubten, dass er Greifswald sehen möchte. Und nicht so, wie Greifswald tatsächlich war. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen ehrliches Feedback geben. Das ist ganz ein wichtiger Punkt als Manager. Als Manager, als Vorstand sind Sie häufig sehr einsam in der Spitze. An der Spitze des Unternehmens. Sämtliche Informationen, die zu Ihnen gelangen, werden gefärbt, werden schön geredet, werden Ihnen so präsentiert, wie man glaubt, dass Sie die Welt sehen wollen. Ganz ein wichtiger Punkt. Stellen Sie sich die Frage, wie Sie mit negativen Nachrichten umgehen. Wenn Sie regelmäßig den Überbringer der negativen Nachricht köpfen, dann können Sie sicher sein, dass irgendwann einmal die Welt nur noch schön ist. Sie kriegen keine negativen Nachrichten mehr. Und dann geht es Ihnen so wie Erich Honecker, der kompletten Realitätsverlust erlitten hat. Achten Sie ganz bewusst auf Ihre Emotionen. Emotionen im Management ist ganz ein wichtiger Faktor. Daniel Goleman, vielleicht kennen Sie Daniel Goleman, der das Buch Emotionale Intelligenz geschrieben hat, vor vielen Jahren weltweiter Bestseller. Er hat in einer Studie herausgefunden, dass 90% der Unterschiede zwischen Top-Führungskräften und durchschnittlichen Führungskräften durch emotionale Intelligenz zu erklären ist. Und emotionale Intelligenz, nämlich Gefühle richtig interpretieren, mit den eigenen richtig umzugehen und Gefühle anderer richtig zu interpretieren, hat natürlich sehr viel mit Intuition zu tun, weil sich diese Intuition, dieses Erfahrungswissen, dieses unbewusste Erfahrungswissen in diesen Bauchgefühlen ausdrückt. Schaffen Sie eine Umgebung, in der man lernt. Auch aus Fehlern. Eigentlich müsste da stehen vor allem aus Fehlern, weil die Psychologen schon lange wissen, dass man aus Fehlern viel mehr lernt als aus Erfolgen. Wir hatten ganz ein interessantes Gespräch mit Peter Pradek, der lange Zeit Vorstandschef von Nestlé war, Chef von über 250.000 Mitarbeitern. Und wir haben ihm die Frage gestellt, warum Nestlé so erfolgreich ist. Er hat einmal zunächst eine ganz interessante Antwort gehabt, hat gesagt, Herr Matzler, Sie stellen die falsche Frage. Diese Frage stelle ich mir vielleicht, wenn ich in Pension bin. Das ist eine der gefährlichsten Fragen, die man sich überhaupt stellen kann, weil man mit dieser Frage beginnt, die Erfolgsmuster der Vergangenheit zu kopieren und in die Zukunft zu tragen. Ich kann Ihnen eines garantieren, die Zukunft wird anders sein als heute. Ich weiß aber nicht, wie sie ist. Wir haben nicht locker gelassen und haben gefragt, ja, aber irgendetwas muss es ja geben, das Nestlé erfolgreich macht. Und er hat gesagt, das ist Innovation. Wir machen sehr viel Innovation und haben dann die Frage gestellt, und wie schafft man das, in so einem Riesenkonzern mit 250.000 Mitarbeitern innovativ zu halten? Das ist ja eine riesen bürokratische Struktur, die sich da irgendwann einmal entwickelt. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Und wie ich Vorstand geworden bin von Nestlé, habe ich die Nestlé-Management-Prinzipien entwickelt. Und eines davon lautet folgendes. Niemand bei Nestlé kommt in eine Top-Management-Position, wenn er in seiner Karriere nicht nachweislich Fehler gemacht hat. Das heißt, Fehler machen ist Voraussetzung, um Top-Manager zu werden. Da haben wir nachgefragt und er hat gesagt, ja, die Führungskräfte, mit denen ich spreche, ich führe diese Interviews alle selber, sind meist erstaunt, teilweise frustriert, dass ich hauptsächlich über deren Fehler spreche. Aber der Grund ist ganz ein einfacher. Wenn jemand niemals einen Fehler eingegangen ist, ist er niemals ein Risiko eingegangen. Und wenn jemand niemals ein Risiko in der Vergangenheit eingegangen ist, dann brauchen wir diese Leute nicht im Top-Management, weil dann brauchen wir über Innovation gar nicht mehr nachzudenken. Und sie haben nicht gelernt. Und dann hat er gesagt, eines ist ganz entscheidend, sie müssen diese Fehlerkultur im Unternehmen vorleben. Und zwar glaubwürdig vorleben. Dieses Prinzip ist nicht das Papierwert, auf dem es geschrieben ist, wenn wir das nicht vorleben. Und er hat uns ein Beispiel genannt. Und zwar das Joghurt LC1, das kennen Sie vielleicht, dieses gelbe Joghurt von Nestlé, ein Riesenerfolg. War allerdings nicht immer so. Wie man das zunächst in Frankreich eingeführt hat, war das ein Riesenflop. Da hat man sehr viel Geld in den Sand gesetzt und man hat schnell gewusst, warum das so ist. Das war ein Managementfehler. Man hat das Produkt falsch vermarktet, die Franzosen haben das nicht akzeptiert. Und Peter Pradek sagte, sofort waren meine Finanzfundamentalisten auf der Matte, die sagten, diesen Manager rausschmeißen, andere Manager auf dieses Produkt setzen, damit sie es dann im Rest von Europa erfolgreich einführen. Und Peter Pradek hat gesagt, und genau das habe ich nicht getan. Weil wenn sie das tun, dann ist die Botschaft an 250.000 Mitarbeiter, die pro Tag 1 Milliarde Produkte verkaufen, glasklar. Einen Fehler und sie sind draußen. Und mit so einer Unternehmenskultur brauchen wir über Innovation und über Lernen gar nicht mehr nachzudenken. Über dieses Beispiel springe ich jetzt aus Zeitgründen drüber. Da geht es auch um Fehlerkultur. Was sehen Sie hier? Maya? Was sehen Sie noch? Eine VW-Käfer. Wer sieht den VW-Käfer? Die anderen schauen Sie noch ein bisschen hin. Sie erkennen ihn. Jetzt funktioniert der Laserpointer leider nicht. Ich zeige es Ihnen. Das sind die zwei Scheinwerfer. Das ist die Motorhaube da. Das ist die Stoßstange und so weiter. Haben Sie ihn erkannt, den VW-Käfer? Und jetzt versuchen Sie, auf das Bild zu schauen und den VW-Käfer nicht zu sehen. Geht das? Was sehen Sie hier? Dreieck. Noch etwas? Drei Kreise. Und ein Kreuz. Nichts von dem ist da. Nichts von dem ist da. Da ist kein weißes Dreieck. Da sind keine drei geschlossenen Kreise und da ist kein Kreuz. Unser Gehirn ist unglaublich schnell im Ergänzen fehlender Informationen. Und sobald wir dann ein Muster gesehen haben, und das haben wir beim VW Käfer gesehen, ist es unglaublich schwierig, dieses Muster wieder zu vergessen. Was heißt das? Was hat das mit Innovation zu tun? Lassen Sie sich nicht vom ersten Eindruck verführen. Er kann sehr trügerisch sein. Das heißt, versuchen Sie immer, diese zweite Brille aufzusetzen. Das ist das, was auch Peter Drucker immer gesagt hat. Ich glaube nicht an diejenigen Intuitionskünstler, die intuitiv entscheiden und dann die Fakten nicht mehr prüfen. Das sind diejenigen, die das Unternehmen früher oder später in den Ruin führen. Intuitiv entscheiden ist wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, nachher die Fakten zu prüfen. Denken Sie positiv. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wenn ich das Thema Entrepreneurship oder Unternehmertum unterrichte in meiner, oder in der Vorlesung erkläre. Ein industrieller Schuhfabrikant schickt seinen besten Verkäufer nach Afrika, gibt ihm den Auftrag, den Markt zu erkunden. Er hat 3 Wochen Zeit, um dann zu berichten, ob es einen großen Markt für Schuhe gibt in Afrika. Der steigt aus dem Flugzeug, fährt durch das Land, nach 2 Tagen ruft er an, bitte den Flug umbuchen, ich möchte gleich zurückfliegen. Es gibt keinen Markt für Schuhe in Afrika, die sind alle barfuß. Ein Schuhfabrikant schickt seinen besten Verkäufer nach Afrika, gibt ihm den Auftrag, den Markt zu erkunden, hat 3 Wochen Zeit, steigt aus dem Flugzeug aus, fährt durch das Land, nach dem 2. Tag ruft an in der Zentrale und sagt, bitte den Flug umbuchen, ich bleibe 3 Monate hier. Es gibt einen unglaublichen Markt für Schuhe. Es trägt nämlich niemand Schuhe in Afrika. Das ist genau die gleiche Situation, einmal als Chance gesehen und einmal als Risiko gesehen. Das hat viel zu tun auch mit Intuition, weil positiv denkende Menschen viel mehr Chancen sehen, auch intuitiv anders entscheiden wie negativ denkende Menschen. Und der Nobelpreisträger Kahneman hat in seinem Buch Thinking Fast and Slow zusammengefasst, welche Merkmale Optimisten haben. Sie sind fröhlicher und zufriedener und daher auch beliebter unter den Mitmenschen, kommen gut mit Fehlschlägen und Notlagen zurecht, haben geringeres Risiko an einer klinischen Depression zu erkranken, haben höhere Lebenserwartung, eine ganze Reihe positiver Eigenschaften oder auch im Beruf und als Unternehmer sind diese Optimisten im Regelfall erfolgreicher. Allerdings muss dieser Optimismus gezügelt sein. 90% der Autofahrer glauben, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind. 80% der Franzosen, der Männer, glauben, dass sie überdurchschnittlich gute Liebhaber sind. 81% Unternehmensgründer beziffen ihre Erfolgsaussichten auf über 70%. 33% glauben, das Risiko zu scheitern ist gleich null. Etwa 60% überleben die ersten 5 Jahre nicht. Das heißt, dieser Optimismus, dieses positive Denken muss auch gezügelt sein. Und da gibt es eine ganz einfache Methode, das ist die Prämortem-Methode. Wenn Sie vor einer ganz wichtigen Entscheidung sind, im Unternehmen oder privat, dann ziehen Sie alle zusammen, die an dieser Entscheidung mitentscheiden, und zwar bevor Sie die Entscheidung treffen. Vor allem dann, wenn Sie das Gefühl haben, wir sind sehr, sehr optimistisch. Dann machen Sie eine ganz einfache Aufgabe. Ziehen Sie diese Leute zusammen, das dauert nur 5 oder 10 Minuten, und sagen Sie diesen Leuten, stellen Sie sich vor, wir befinden uns 1 Jahr in der Zukunft, wir haben den Plan in seiner jetzigen Fassung umgesetzt, das Ergebnis war eine Katastrophe, Sie sind jetzt Journalist, nehmen Sie sich bitte 5 bis 10 Minuten Zeit, einen Zeitungsartikel über diese Katastrophe zu schreiben. Und Sie können sich sicher sein, dass dieser ungezügelte Optimismus, wo man nur die positiven Aspekte sieht, ganz schön ergänzt wird durch die andere Seite und dass dann die Entscheidung objektiver oder vielleicht besser getroffen wird. Ja, ich komme zum Schluss. Lassen Sie sich viel öfter ablenken. Es gibt eine ganz interessante Theorie von einem Holländer, Dijkster Huys, oder so ich, ist jetzt meine Interpretation der Aussprache. Bevor ich dazu komme, eine Frage. Und zwar gibt es eine Studie von Maghiera 2009, die hat erhoben, wo bzw. wann Mitarbeiter die besten Ideen haben. Bei der Arbeit oder in der Freizeit. Und da sind eine ganze Reihe von Kategorien. Bei der Freizeit steht Natur, Zuhause, Urlaub, Reisen, Sport und Clubs. Und bei der Arbeit, da steht Geschäftsreisen, Fahrt zum oder vom Arbeitsplatz, in langweiligen Meetings, in interessanten Meetings und so weiter, bis hin zu Kreativitätstechniken. Wo glauben Sie, haben die Mitarbeiter die besten Ideen oder die häufigsten Ideen? Und zwar ganz eindeutig in der Freizeit, das heißt nicht bei der Arbeit, und zwar in der Natur oder zu Hause, Urlaub und Reisen. Und dann bei der Arbeit 1% mit Kreativitätstechniken. Langweilige Meetings ist ein guter Tipp. Eigentlich ganz ein interessantes Ergebnis. Warum ist das so? Weil man Zeit hat, weil man abgelenkt ist, weil man vielleicht anders denkt. Bitte? Weil man andere Strukturen sieht und dann vielleicht über Analogien andere Ideen bekommt, das heißt andere Perspektiven einnimmt. Sie kennen das vielleicht, Archimedes, der den Auftrag hatte, festzustellen, ob die Krone des Königs aus purem Gold ist oder nicht. Das heißt, er musste eine Methode finden, das herauszufinden. Er wusste, es gibt spezifisches Gewicht. Er konnte die Krone wiegen, konnte aber das Volumen nicht berechnen und hat lang darüber nachgedacht, wie kann ich das Volumen dieser Krone berechnen. Das ist eine mathematisch fast unlösbare Aufgabe. Eines Tages setzt er sich in die Badewanne und wie er reinsteigt, geht das Wasser über. Und Sie kennen das vielleicht, diese Anekdote. Er springt heraus, läuft nackt durchs Dorf und schreit, Heureka, ich habe es gefunden. Und was er nämlich entdeckt hat, war die Lösung, wie er feststellen kann, ob die Krone aus echtem Gold ist oder nicht. Er wusste das Gewicht und das Volumen konnte er ganz einfach feststellen, indem er die Krone in das Wasser taucht und über die Verdrängung wusste er das Gewicht. Was ist da passiert? Wie er in die Badewanne stieg, hat er über das Problem nicht nachgedacht. Er hat versucht, sich zu entspannen. Und warum hat er in dieser Entspannung das Problem gelöst, das er durch intensivstes Nachdenken nicht lösen konnte? Weil wir auch denken, wenn wir nicht denken. Und zwar ist da die Theorie von Dijkster Huys die folgende. Wir haben zwei Denksysteme. Das eine ist das rationale Denken, das bewusste Denken. Und es gibt unbewusstes Denken. Und dieses unbewusste Denken findet immer statt. Und dieses rationale Denken, das hat sehr wenig Kapazität. Das ist ein sequenzielles Denken. Das heißt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Und da denkt man maximal in eine Richtung. Vielleicht schaffen wir es einmal, eine andere Richtung einzuschlagen, aber das ist sehr kognitiv sehr aufwendig. Und dieses unbewusste Denken hat viel mehr Kapazität. Und das ist auch divergentes Denken, weil das in unterschiedlichste Richtungen geht, weil das ganzheitliches Denken ist und wir können viel mehr Informationen gleichzeitig verarbeiten. Und dieses bewusste Denken führt sehr schnell zu bestimmten Schlussfolgerungen, zu Bewertungen Und dieses unbewusste Denken, das ist das, was wichtig ist für die Kreativität. Und damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, es war nicht zu lange für Sie und bin jetzt gespannt auf Ihre Reaktion. Dankeschön.
Zuerst die ganz pragmatische Frage nach einem herzlichen Dank. Hätten Sie jetzt gerne eine Sitzgelegenheit oder?
Ich stehe gerne. Noch ganz ich bin in 3 Stunden im Zug gesessen.
Dann möchte ich mich auch gerne neben Sie stellen und habe natürlich jetzt die Frage, möchte jemand sich schnell niedersetzen, der schon ganz lange steht und schon ganz müde ist und das jetzt ausnutzen muss? Dann kommen Sie einfach nach vor und machen Sie sich hier bequem. Ansonsten möchte ich jetzt gar nicht zu viel noch so zwischen uns beiden Zeit wegnehmen, weil ich habe den Eindruck, dass es hier schon die eine oder andere dringende Wortmeldung gibt. Warten Sie bitte aufs Mikro, aber der Herr und dann Sie und dann Sie. Wir beginnen hier, kommen dann zu Ihnen und dann zu Ihnen.
Bettbrettl, Sie haben vergessen, hier eine Schlafkoje einzurichten, damit man ein echtes Experiment machen könnte. Ob nämlich das Denken im Schlaf, was also sicher ein Unbewusstes ist, tatsächlich so erfolgreich ist, wie die 4 Freizeitphasen, die wir da in einem Abschnitt vorher am Monitor gesehen haben.
Okay, das ist jetzt ein interessanter Punkt und da muss ich jetzt gleich das erste Mal zugeben, dass ich keine Antwort auf diese Frage habe, weil sich die Literatur, mit der ich mich beschäftigt habe, mit diesem Thema nicht beschäftigt hat, aus ganz einem einfachen Grund, weil das sehr, sehr schwer zu untersuchen ist. Das kann man vielleicht, könnte man vielleicht mit Gehirnstrommessung, Gehirnaktivitäten in irgendeiner Form untersuchen, aber dieses Instrumentarium haben wir Wirtschaftswissenschaftler leider nicht. Neurowissenschaftler vermutlich beschäftigen sich mit diesem Thema, aber da muss ich Ihnen ehrlich gesagt jetzt eine Antwort schuldig bleiben. Also diese Dijkstra-Heuss beschäftigt sich sehr viel mit diesem unbewussten Denken im Wachzustand. Im Schlafzustand, wie gesagt, da kenne ich keine Arbeiten.
Lässt sich aus Berichten über die Schlafgüte nicht auch sehr viel ableiten?
Bitte?
Lässt sich aus Berichten über die Schlafdauer und Güte da nicht auch vielleicht mehr ableiten als aus der Verkabelung des Gehirns?
Ich denke mir, wir nehmen die Frage gerne auf, weil vielleicht können wir einen Kepler-Salon in einem der nächsten Quartale auch zu diesem Thema, das ich sehr, sehr spannend finde, machen. Aber ich fürchte, der Herr Professor Matzler kann uns dazu jetzt keine Antwort geben.
Ich habe schon mal 2 Nächte in einem Schlaflabor verbracht, aber mit intensivem Schnupfen. Und da ist nicht viel dabei rausgekommen, weil ich viel zu wenig geschlafen habe oder viel zu oberflächlich.
Aber es wäre ja hochspannende Forschung, wenn man nachweisen könnte, dass in diesem Schlafzustand man gute Entscheidungen trifft, weil dann könnte man viel mehr Manager, viel mehr zum Schlafen schicken, was vielleicht insgesamt ab und zu gar nicht so schlecht wäre.
Genau. Der Herr dort hinten, bitte.
Sie haben uns am Anfang Ihre Korrelationsstudie zwischen Management-Erfolg und Intuition im Management vorgeführt. Den Erfolg des Managements kann man über Steuerdaten, Gewinn etc. ja relativ gut abschätzen oder nachmessen. Inwieweit haben Sie sich bei der Befragung auf die Leute verlassen, die Manager selber? Die haben sich ja mehr oder weniger selber beurteilen dürfen, ob sie jetzt intuitiv denken oder analytisch denken.
Genau,
haben sie da irgendwie nachgehakt und das auch überprüft, ob die wahre Angaben gemacht haben?
Die Befragung war absolut anonym. Das heißt, es gab keinen Grund, die Antworten irgendwie zu verschönern oder zu verschlechtern. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bei solchen Befragungsstudien können Sie nie mit hundertprozentiger Genauigkeit solche Sachen messen, weil es immer einen bestimmten Fehlerbereich gibt. Aber was wir verwendet haben, das waren Fragebatterien, die in der Psychologie entwickelt worden sind und die getestet worden sind, die solche Phänomene ganz gut abtesten. Wir haben die dann auch mit allen möglichen statistischen Instrumentarien, Validitätsanalysen und so weiter abgecheckt und die waren alle sehr, sehr gut. Das heißt, das Messinstrumentarium war valide und reliabel, soweit so ein Messinstrumentarium überhaupt Intuition und analytisches Denken erfassen kann. Das ist im Prinzip der allgemeine Entscheidungsstil, den man da testen kann, aber nicht wie in einer spezifischen Situation entschieden wird.
Also Sie haben sich sozusagen auf die Angaben
der Unternehmen... Wir haben uns auf die Angaben der Unternehmen und Führungskräfte verlassen.
Und keinerlei Nachprüfung durchgeführt, weil es ja anonym war.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das jetzt wirklich nachprüfen könnte, außer man fragt vielleicht Mitarbeiter, wie sie den Entscheidungsstil des Vorgesetzten wahrnehmen und beurteilen. Aber wie gesagt, das Instrumentarium, das wir da verwendet haben, das baut auf anerkannte Methodik auf und die haben wir verwendet.
Okay, danke schön. Ja.
Bitte. Der Herr dort vorne braucht ein Mikro in der ersten Reihe. Es kommt von hinten.
Sie befassen sich mit den Auswirkungen des rationalen Denkens und der Intuition. Ich habe mich eine Weile befasst auch mit dem Erfahrungsschatz der Neurowissenschaft. Und dieses Thema zusammenzuführen, würde als Grundlage für manche Ergebnisse hochinteressant sein. Die Neurowissenschaft kann heute abbilden, wo sich etwas abspielt. Mhm. Die Neurowissenschaft weiß, dass wir ein Bauchhirn haben. Es gibt zwei Gehirne im Menschen. Mhm. Es gibt das Kopfhirn und das Bauchhirn. Im Bauchhirn resultiert also diese Intuition, die Emotion. Und da glaube ich, dass wenn man das zusammenführt, also die wissenschaftlichen Bereiche zusammenführt, dass man eventuell neue Erfahrungen daraus gewinnen könnte. Die wissen auch, welche Hormone wie auf den Menschen einwirken. Wir sind sehr hormonell gesteuert und da kann man auch im Management eventuell Rückschlüsse ziehen. Wie steht der jeweilige in seiner Gesamtverfassung, sage ich jetzt einmal, Kopfgeist, Bauchgeist in einem Verhältnis? Und das wäre eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue.
Ja, das müsste man, ich denke, da müsste man viele Perspektiven zusammenbringen. Einmal die Neurowissenschaften. Es gibt ja viele, die sagen, und ich glaube, das setzt sich durch, dass wir eigentlich gar nicht rational entscheiden, sondern emotional. Und das passiert in der Amygdala, im Mandelkern des Gehirns. Dort reagieren wir sofort emotional. Dort passiert dann das, was Intuition beeinflusst. Und da sagen viele, wir entscheiden deshalb nicht rational, weil diese Entscheidungen durch Mandelkern und Amygdala viel, viel schneller sind als Prozesse in der Großhirnrinde. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben rational entschieden, dann sind wir schon lange in eine bestimmte Richtung emotional gedrängt worden. Also ich denke, da gibt es ganz interessante Erkenntnisse. Aber ich würde hinzufügen, Psychologen sollte man auf alle Fälle dazu ziehen, die sich mit Persönlichkeit beschäftigen, weil da die Persönlichkeitstheorie auch einiges erklären kann, nämlich unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die unterschiedliche Entscheidungsstile bevorzugen. Menschen, die hohes Maß an Extraversion haben, sind sehr offen für Gefühle, sehr offen für Meinungen anderer beispielsweise, was Entscheidung beeinflusst. Dann Leute, die sehr hohes Maß an Gewissenhaftigkeit haben, sind diejenigen, die sehr, sehr faktenorientiert entscheiden, das heißt, die sich weniger durch ihre Intuition leiten lassen. Und da all diese Erkenntnisse zusammenzufügen, ich glaube, das wäre ist insgesamt, glaube ich, ein großes Thema für die Wissenschaft, um die Wissenschaft weiterzubringen, weil die sich in unterschiedliche Disziplinen entwickelt hat, die voneinander eigentlich kaum irgendwas wissen.
Was mich während Ihres Vortrags immer wieder beschäftigt hat, war, dass Sie ja so darauf Wert gelegt haben, dass man sich auf seine Intuition erst dann verlassen soll, wenn man schon viele Jahre Berufserfahrung hat in einem Bereich. Und auch diese vier Felder, der intuitive Typ, der intuitiv-analytische, der passive und der analytische, habe ich mich natürlich gefragt, ob es nicht für den Unternehmenserfolg, also jetzt vielleicht nicht für den Einzelnen, der in einer leitenden Position ist, sondern für den gesamten Unternehmenserfolg nicht gut ist, nicht vielleicht besser ist, wenn aus all diesen Bereichen Menschen in diesem Betrieb arbeiten, weil wie anstrengend muss das sein, wenn dort lauter intuitive oder lauter analytische oder wie gut ist es, dass die Menschen so unterschiedlich sind und dann ihren richtigen Platz finden? Und dann halt noch einmal die Frage, müssen es dann wirklich die mit der 10-jährigen Erfahrung sein, die eine genial intuitive Idee haben, oder war nicht Steve Jobs doch auch relativ jung und Bill Gates und Mark Zuckerberg und so weiter?
Zu einem ersten Punkt, da stimme ich Ihnen absolut zu. Wir haben alle bestimmte Prägungen und bestimmte Stärken, die wir irgendwo ausspielen können. Intuition und Kreativität ist dann besonders wichtig, wenn es um Innovation geht. Aber ich fände es furchtbar schlimm, wenn der Buchhalter intuitiv und kreativ wird. Da haben wir gelernt, dass das nicht so gut ist. Auch glaube ich, dass bestimmte Prozesse in Krankenhäusern ganz einfach standardisiert und rational ablaufen müssen und dass man da, es gibt allerdings unter Ärzten viele Untersuchungen, die zeigen, wie intuitiv Ärzte in Notsituationen entscheiden und dann aus der Erfahrung heraus wichtig ist, ganz ein wichtiges Untersuchungsfeld, aber es gibt viele Bereiche, wo ganz einfach standardisiert und rational ganz, ganz wichtig ist. Aber zu erkennen, welche Person welche Aufgabe übernimmt und dort die eigenen Stärken zur Geltung bringt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Steve Jobs ist vielleicht ganz ein interessantes Phänomen, weil man bei Apple ganz gut beobachten kann, Steve Jobs war ja immer derjenige, der sämtliche Marktforschung ignoriert hat, weil er gesagt hat, wie können Kunden wissen, ob sie dieses Produkt wollen oder nicht, wenn sie es noch gar nicht gesehen haben. Und er war eigentlich derjenige, der unglaublich intuitive Fähigkeiten gehabt hat, der mehrere Branchen, zumindest drei Branchen, vollkommen revolutioniert hat. Und er hat auch das Unternehmen so geführt. Und was man jetzt ganz gut erkennen kann, seit Steve Jobs nicht mehr da ist, ist dieser intuitive, innovative Geist verloren gegangen und ist vermuten viele, dass Apple in den nächsten Jahren, wenn nicht in die Bedeutungslosigkeit verschwindet, aber zumindest viel an Innovationsfähigkeit verloren hat. Weil ein anderer Stil da ist, weil nicht diese Persönlichkeit da ist, die dieses Unternehmen so geprägt hat.
Ich glaube, da gab es eine Wortmeldung.
Ja, von dem Buch, ich glaube, Sie hatten gesagt, emotionale Intelligenz, wer ist hier der Verfasser?
Daniel Goleman.
Und habe ich richtig rausgehört, also Erfahrung bzw. Reflexion von den eigenen Fehlern ist das Allerbeste für die Intuition.
Also zwei Dinge sind einmal ganz, ganz entscheidend. Es kommt dann noch ein bisschen was dazu, weil nicht in allen Situationen, danke für die Frage, das muss ich noch ergänzen, nicht in allen Situationen ist Intuition überlegen. Das muss ich jetzt gleich noch, Sie erinnern mich, dass ich das vergessen noch ergänze. Also zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Das eine ist, Intuition ist dieses Abrufen von enormen Erfahrungswissen. Und das muss ich aufbauen. Das heißt, ich muss viel lernen, viel Erfahrung sammeln. Das ist das eine. Und das zweite ist, lernen, richtig lernen kann ich nur, wenn ich das richtige Feedback bekomme. Das war dieser zweite Punkt. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, wann Intuition der Analytik überlegen ist und wann nicht. Es sind vor allem zwei Entscheidungssituationen. Das eine ist, wie komplex ist das Problem? Da spricht man von, im Englischen von wicked problems. Das sind jene Probleme, die sehr schlecht strukturierbar sind, die nicht mathematisch formulierbar sind, wo ich keine Gleichung aufstellen kann. Und auf der anderen Seite ist es die Zeit. Und man hat in vielen Studien nachgewiesen, dass Intuition dann überlegen ist, wenn ich sehr wenig Zeit habe. Und wenn das Problem so komplex ist, so so vielschichtig ist, mit so vielen Aspekten, dass es gar nicht einmal abbildbar ist, rational, dann ist die Intuition normalerweise überlegen. Aber wenn das Problem relativ einfach ist, wenn es programmierbar ist, dann wird die Maschine, der Schachcomputer, überlegen sein, weil er einfach schneller ist und alle Varianten einfach rechnen kann. Diese Kapazität haben wir nicht. Und wie gesagt, das Zeitproblem. Wenn ich wenig Zeit habe, dann ist Intuition unter all diesen Voraussetzungen, Erfahrungswissen und so weiter überlegen.
Dankeschön. Und was mache ich, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, wo ich mir nicht sicher bin, vorher ein riesengroßes Haus, jetzt vielleicht kleine Wohnung und ich habe einfach irgendwo, passt viel, aber die kleine Fläche und irgendwas passt, irgendwas fühle ich, was, ja, es gibt auch Punkte im Mietvertrag, die nicht ganz erläutert werden und so weiter. Es ist irgendwas, ich weiß nicht.
Ja, da würde jetzt, das würde jetzt davon abhängig machen, ob Sie jetzt viel Erfahrung, ob Sie sich beispielsweise schon viele Häuser angesehen haben oder nicht. Das heißt, wo Sie so etwas entwickeln wie eine Art Mustererkennung und wird dann auf dieses ungute Gefühl wirklich hören, wenn Sie da Erfahrung haben. Wenn Sie jetzt überhaupt keine Erfahrung haben und ein ungutes Gefühl, dann versuchen Sie sich zumindest abzusichern. Aber vielleicht eine ganz interessante Studie dazu. Giga Renzer hat sich in Deutschland sehr viel mit dem Thema Intuition beschäftigt. Und er hat ganz eine interessante These entwickelt. Und diese These heißt folgendes. Mehr Information steigert die Entscheidungsqualität bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann nimmt die Entscheidungsqualität ab. Das heißt, zu viel Information kann zu schlechteren Entscheidungen führen. Es gibt ein Optimum von Informationsmenge. Und es hat er mit einem sehr, sehr populären Experiment, er hat natürlich andere Studien auch dazu durchgeführt, mit einem sehr, sehr populären Experiment gezeigt. Und zwar hat er Folgendes getan, er hat auf der Straße Leute gefragt und hat sie schätzen lassen, welche Stadt ist größer, Detroit oder Chicago. Hat es notiert und dann hat er die Leute gefragt, wie gut sie Amerika kennen und hat Folgendes festgestellt, dass diejenigen, die von sich angaben, Amerika gut zu kennen, auch öfters da waren und so weiter, mehrheitlich, fälschlicherweise gesagt haben, Detroit ist größer. Chicago ist größer in Wahrheit. Und diejenigen, die Amerika nicht so gut kannten, die haben mehrheitlich gesagt, Chicago. Und wie hat er das erklärt? Wenn jemand viel Information hat, und auf eine Aufgabestellung bekommt, versucht er, all die Informationen, die er hat, zu verarbeiten. Und ist dann irgendwann nicht mehr in der Lage, relevanter von weniger relevanten Informationen zu unterscheiden. Was ist jetzt bei diesen Leuten passiert, die Amerika kennen? Die haben spontan, hätten die vielleicht gesagt, Chicago. Jetzt haben die begonnen, darüber nachzudenken. Und dann ist ihnen eingefallen, Detroit, da ist ja die Automobilindustrie. Und zwar ist das eine große Automobilindustrie. Und da gibt es viele Zulieferer drumherum. Das heißt, Detroit muss viel größer sein als Chicago. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Bis zu einem bestimmten Grad können Sie Ihre Entscheidungsqualität verbessern, wenn Sie mehr Informationen einholen. Aber wenn es zu viel Information wird, dann beginnen Sie nicht mehr zu unterscheiden, was ist relevant und was ist weniger relevant. Und dann kann es durchaus sein, dass Sie diese irrelevanten Informationen übergewichten in der Entscheidung.
Die Dame, bitte.
Ich habe einmal gelesen, dass Unterbewusstsein entwickelt sich in den ersten Jahren unseres Lebens. Also wenn wir ganz kleine Kinder sind und dann steuert unser ganzes Leben. Würden Sie da zustimmen?
Ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, ich habe ein bisschen was darüber gelesen, aber es ist so, dass vor allem in den ersten Jahren das Gehirn sich ganz stark entwickelt. Was da wichtig ist für Kleinkinder, ist, sie vielen unterschiedlichen Reizen auszusetzen, damit sich diese Synapsen entwickeln. Und ja, wenn ich viele gut entwickelte Synapsen habe, dann habe ich ganz ein anderes Denken. Nachher nämlich viel mehr in der Lage, diese assoziativen Netzwerke aufzubauen und in ganzheitlich und in Netzwerken zu denken. Aber das ist definitiv so.
Mir ist noch aufgestoßen, so in gibt es eine Verbindung zwischen Intuition und Verantwortung? Sie haben ganz am Anfang erzählt, dass Sie eben klein- und mittelständische Betriebe in Tirol befragt haben und dann eben auch gesagt, dass in großen Betrieben eher weniger intuitiv entschieden wird und in kleinen und mittelständischen aber durchaus intuitiver. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die großen Betriebe gleich für viel mehr Menschen Verantwortung tragen und die Entscheidungen viel, viel größere Auswirkungen haben?
Ja, das hat hauptsächlich zwei Gründe. Je größer das Unternehmen, umso ausgeprägter das Management-Informationssystem. Umso mehr und schneller habe ich Informationen. Der zweite Grund ist, je größer das Unternehmen, umso mehr Rechtfertigungsdruck, vor allem nach außen. Je größer das Unternehmen, umso mehr Nicht-Eigentümer geführt die Unternehmen, es sind weniger Unternehmer drinnen. Und sobald ich bezahlter Manager bin, habe ich Rechtfertigungsdruck nach außen hin und kann intuitive Entscheidungen ganz einfach nicht mehr rechtfertigen. Und da wird kaum ein Manager, auch wenn er intuitiv vielleicht veranlagt ist, intuitiv entscheiden und dann das auch noch zugeben.
Der Herr möchte gerne noch eine Frage stellen. Und der Herr nochmal.
Bitte, was muss ein Einzelkind, Sohn eines Beamten schon gehobener Bildung, aber nicht eines Akademikers, der Jahrgang 1940 ist, so wie ich, und nach der Matura Welthandel studiert hat, dieses Studium mit einer Dissertation aus dem Fach Marketing abgeschlossen hat, dann ist er zur Uni Leber gegangen, hat in Wien begonnen und hat es schließlich und endlich bis zum Europadirektor dieses Unternehmens in Utrecht gebracht. Das ganze Berufsleben hat er bei Uni Leber verbracht, hat auch Familie gegründet, 2 Kinder, 4 Enkelkinder. Was muss der einem Sohn eines Ärzte-Ehepaares, wie ich es bin, voraushaben? Ich bin eigentlich im Berufsleben nach 5 Jahren Angestellten-Tätigkeit und 20 Jahren freiberuflicher Tätigkeit, also nach insgesamt 25 Jahren vielleicht hauptsächlich daran gescheitert, dass ich zu perfektionistisch gearbeitet habe.
Was heißt voraushaben? Ich würde jetzt einmal sagen, dass jemand, der eine Generaldirektorposition hat in irgendeinem großen Unternehmen, nicht unbedingt eine bessere Position hat. Er hat vielleicht eine höhere Position und ein höheres Einkommen, was aber noch lange nicht heißt, dass er zufriedener ist. Und da gibt's ja viele Studien, die zeigen, dass Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit mit dem Einkommen zusammenhängt, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, das sind so 60.000 Euro in etwa. Und nachher steigt das nicht mehr. Das heißt, ich finde die Frage viel wichtiger und relevanter, was ist das, was mir wirklich gut gefällt? Wo finde ich meine Erfüllung? Und wenn jemand prädestiniert ist für akribisches Denken, detailverliebt ist, dann gibt es so viele Felder, wo er diese Stärke zur Geltung bringen kann und unglaublich glücklich ist, nämlich in einem Job, wo ihm das zum Verhängnis werden würde, würde er wahrscheinlich niemals glücklich sein, weil er einfach die Voraussetzungen dafür nicht hat, damit überhaupt der wäre komplett permanent überfordert und mit Sicherheit würde er in der Karriereleiter wahrscheinlich nicht sehr weit nach oben kommen.
Der Herr noch und dann dieser Herr.
In einem modernen Unternehmen werden sehr viele Entscheidungen in einem Team gefällt. Ja. Der Techniker ist von seiner Innovation voll begeistert. Der Finanzchef sagt, das kostet uns Millionen. Der Vertriebschef sagt, naja, das könnte ein interessanter Kanal sein. Mhm. Und der CEO verlässt sich auf seine Intuition, wie die Leute ihre Argumente vorbringen und entscheidet aufgrund dessen. Mhm. Er muss ja nichts von der Technik verstehen, er muss nichts vom Finanzmanagement verstehen und er muss auch kein guter Vertriebler sein, aber er muss verstehen, wie die Menschen ihre Argumente bringen und intuitiv reagieren und sagen, so und so entscheiden wir. Ich glaube, damit ist das ein bisschen nicht mehr so relevant, ob der jetzt 20 Jahre im Unternehmen war oder erst 3 oder 4 Jahre im Unternehmen ist. Menschenkenntnis ist das Wichtigste.
Ich wollte gerade sagen, er muss die Fähigkeit haben, um sich herum Leute aufzubauen oder zu entwickeln, denen er vertrauen kann, deren Expertise er vertrauen kann. Das ist mal ganz ein wichtiger Punkt. Ein Punkt, der mit diesen Teamentscheidungen zusammenhängt, ist, man nennt es in der Planungstheorie, strategischen Planungstheorie, die Theorie der schwachen Signale. Und zwar immer dann, wenn man Teamsitzungen hat oder Teamentscheidungen trifft, kann man folgendes Phänomen feststellen. Irgendjemand im Team hat eine Intuition, das ist die falsche Entscheidung. Ich würde das so machen. Er bringt es dann vielleicht auf den Tisch und das ist ein schwaches Signal, weil er dann gefragt wird, und wie ist das zu begründen? Was sind die Fakten? Und er kann es nicht begründen. Er kann es nicht erklären, sondern sagt, ja, das ist reiner Gefühl, dass das die falsche Entscheidung ist. Und diese schwachen Signale fallen dann relativ schnell unterm Tisch, weil sie nicht mehr weiter diskutiert werden, weil sie einfach auch nicht diskutierbar sind. Und da würde ich sagen, müssen Sie als CEO oder als Manager dieses Teams die Fähigkeit haben zu erkennen, wann diese Aussagen relevant sind oder nicht. Und da brauchen Sie aber dann schon ein bisschen Erfahrungswissen in diesem Gebiet, weil Sie dann beurteilen müssen, ist diese Aussage jetzt, steckt da was dahinter? Oder steckt da nichts dahinter?
So, jetzt haben wir noch 3 Wortmeldungen und ich würde sie zu den letzten zusammenfassen und dann eben ins Inoffizielle weiterleiten. Der Herr dort hinten und dann noch Sie.
Ich habe eine Handvoll von Begriffen und zwar, sie beginnen mit bewusst auf der einen Seite und unbewusst. Mhm. Als nächstes kommt der Begriff Intuition und auch Gefühl dazu. Mhm. Ich sage jetzt mal, und bitte korrigieren Sie mich, dass Intuition, Gefühl und Unbewusst wahrscheinlich sehr ähnliche Begriffe sind. Und einen letzten Begriff jetzt noch mit da ins Boot zu bringen, die verfügbare Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich denke jetzt mal, bitte um Korrektur, wir rühmen uns gerne Situationen sachlich bewusst zu entscheiden. Mhm. Und ich denke, es auch der allergrößte Teil, um nicht zu sagen fast alles, wird unbewusst getroffen, weil die Menge an Informationen, und wie Sie vorher gesagt haben, die Zeit, die wir zur Verfügung haben, in vielen Fällen, um Entscheidungen zu treffen, den Rahmen wahrscheinlich sehr, sehr schnell sprengen, um bewusst Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Frage nochmal konkret zusammengefasst. Ist Intuition, Gefühl und unbewusst dementsprechend nicht sehr, sehr nahe beisammenliegend?
Das ist sehr nahe beisammenliegend. Sie haben jetzt, denke ich, ganz schön beschrieben, was der Wirtschaftsnobelpreisträger Kahneman in seinem Buch Thinking Fast and Slow beschrieben hat als System 1 und System 2. System 1 ist dieses automatisierte Denken, dieses unbewusste Denken, viel einhergehend mit Emotionen. Und System 2 ist dieses bewusste Denken, das dann vor allem zum Zuge kommt, wenn das System 1 eine Situation nicht mehr beherrschen kann. Das heißt, wo automatisiert abläuft, dann dringt es in das Bewusstsein vor und dann beginnt man rational zu denken. Ich würde es jetzt einmal so unterschreiben, wie Sie es beschrieben haben.
Ja, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie bei der Befragung von erfolgreichen Unternehmen die Bestätigung bekommen haben, dass doch gut über 40% in ihren Entscheidungen auch intuitive Entscheidungen berücksichtigen. Konnten Sie im Zuge dieser Untersuchungen feststellen, ob in diesen Unternehmen sowas wie Kultivierung von intuitiven Entscheidungen stattgefunden hat? Ist das dort eher feststellbar, dass das ja sowas wie Entscheidungskultur dort ist oder waren das eher Einzelfälle?
Nein, das kann ich auch statistisch belegen mit dieser Analyse, die ich zu Beginn dargestellt habe. Und zwar sehen wir da, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Ja, Und zwar haben wir da einen Faktor stehen, der heißt Entrepreneurship-Kultur. Und das ist ganz ein bestimmter Typus von Unternehmenskultur. Wir sagen, Unternehmenskulturen lassen sich eigentlich so beschreiben wie Persönlichkeiten. Es gibt Menschen, die sehr introvertiert sind und Menschen, die sehr extrovertiert sind. Kennen wir alle. Bei Unternehmen ist es ganz ähnlich. Es gibt Unternehmen, die nichts lieber tun, als sich mit sich selber zu beschäftigen. Und solche, die ganz stark nach außen orientiert sind, am Kunden und am Markt. Es gibt Menschen, denen Stabilität, Kontrolle und so weiter, Konstanz, ganz wichtige Werte sind. Erkennen Sie beispielsweise daran, wie Sie ein neues technisches Gerät in Betrieb nehmen, nämlich die Gebrauchsanweisung von Schritt 1 bis 20c Schritt für Schritt durchzulesen. Und es gibt Menschen, die sehr flexibel sind, sehr spontan. Die ein neues Gerät ganz anders in Betrieb nehmen, denn die probieren nämlich mal alles. Und das allerletzte, was sie tun, ist einmal die Gebrauchsanweisung zu lesen. Und bei Unternehmen ist es genau gleich. Es gibt Unternehmen, die stark nach außen orientiert sind und die sehr spontan, kreativ und flexibel sind. Und das lässt sich ganz gut messen mit ein paar Statements und das haben wir auch gemessen. Und da sehen wir, dass dieser Typus von Unternehmenskultur die Kernkompetenzen, Innovation und Erfolg in so einer Art Kettenreaktion tatsächlich beeinflusst. Das heißt, es gibt Kulturen von Unternehmen, wo Intuition viel mehr Platz hat, weil dieser Entrepreneurship-Kulturtypus hat sehr viel mit Intuition zu tun. Und es gibt Unternehmen, wo das gar keinen Platz hat. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass das eine gut ist, oder dass das andere schlecht ist. Weil es gibt Situationen, Unternehmen, wo Stabilität, Kontrolle, reibungslose Abläufe, Konstanz ganz, ganz wichtige Werte sind. Und es gibt aber Unternehmen, wo einfach Innovation, Spontaneität, Flexibilität viel, viel wichtiger ist.
Dann würde ich jetzt um die letzte Wortmeldung bitten.
Ja, herzlichen Dank, möchte ich sagen. Sie haben mein Unbewusstes sehr stark angeregt. Und bin jetzt schon voller Spannung, um das in Worte zu fassen. In mir ist aufgestiegen, woran orientiert sich aus meinem Unbewussten, woran orientiert sich die Intuition, meine Intuition. Und wie Sie richtig gesagt haben, spielen da Erfahrungen eine große Rolle. Aha. Aber Erfahrungen sind für mich immer die Vergangenheit. Es ist die Vergangenheit und nur die Vernetzung, Stichwort in unserer heutigen Zeit, die Vernetzung dieser Erfahrungen in der Gemeinschaft mit allen Professionalitäten ergibt eine wirklich brauchbare und nachhaltige, dem Menschen dienliche Erneuerung. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, weil sonst leben wir aus den Erfahrungen, die ja jahrhundertelang vom Kapitalismus geprägt sind. Mhm. Und was wir aber brauchen, das ist, natürlich haben wir das Geld noch, eventuell ein neues monetäres System oder andere Wertesysteme, wo auch die Tauschgesellschaft eine große Rolle spielt. Und
ich muss Sie jetzt bitten, zum Punkt zu kommen, weil das sind jetzt ganz große Themen, die Sie noch einmal ansprechen. Und wir sind schon am Ende.
Zum Schluss. Und daher möchte ich sagen, wichtig ist, sich auf das eigene Gefühl und das eigene Denken zu verlassen, aber immer in Vernetzung mit deiner Gemeinschaft. Danke.
Ja. Darf ich das noch ganz kurz kommentieren?
Bitte, gerne.
Das ist jetzt nämlich ganz ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Weil wenn Intuition so definiert ist, dass das unbewusstes Abrufen von Erfahrungswissen ist, dann heißt es, dass ich eigentlich sehr schwer nach links und rechts ausbrechen kann. Ich würde aber Folgendes noch ergänzen. Ich habe es vielleicht zu wenig betont. Auf einer Folie steht irgendwo, Führungskräfte brauchen Netzwerke mit Leuten aus unterschiedlichsten Gebieten, die unterschiedlichste Erfahrungshintergründe haben und dann brauchen sie die Fähigkeit, das zusammenzuführen, zum gesamten Bild. Wenn wir das haben, dann sind wir in der Lage, dieses Spezialistentum zu verlassen und ganzheitliche Lösungen zu finden.
Wunderbar. Bevor wir uns ganz herzlich bei Herrn Professor Matzler bedanken, darf ich Sie jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass die Veranstaltung jetzt zwar offiziell beendet sein wird in ein paar Minuten, aber inoffiziell natürlich gerne an der Bar weitergeht. Die ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Bleiben Sie noch ein bisschen da. Sprechen Sie miteinander intuitiv, erfahrungsgesteuert. Ich darf Sie noch auf die nächsten zwei Veranstaltungen hinweisen. Kommenden Montag Solarenergie, ein Beitrag zur Demokratisierung der Zukunft. Und am Montag, den 10. Juni, wie und warum züchten wir Galliumnitrit-Kristalle? Wenn Sie noch keine Informationen regelmäßig zugesendet bekommen vom Kepler Salon, dann können Sie sich gerne dort hinten ins Gästebuch eintragen und dann bekommen Sie das zugeschickt als 14-tägigen Newsletter und als Broschüre. Und wenn es Ihnen hier gefallen hat und Sie sind noch nicht Freund des Kepler Salons, dann erwägen Sie das doch auch. Der Kepler Salon braucht Freunde, um weiterhin so spannende Vortragende wie den Herrn Professor Matzler zu uns einladen zu können. Vielen Dank Ihnen.
Ich muss jetzt noch etwas loswerden. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Normalerweise spreche ich vor Betriebswirten und da habe ich genau dieses Problem, dass wir alle in eine Richtung denken. Sie haben mich heute sehr gefordert und ich habe sehr viel von Ihnen gelernt, von den unterschiedlichen Fragen, die mich wahrscheinlich noch sehr viel beschäftigen. Deshalb herzlichen Dank für diese spannende Stunde mit Ihnen.